Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei, Suizid sowie heftige physische, einschließlich sexueller Gewalt und Mord an Erwachsenen und Minderjährigen. Die meisten Serienmörder folgen einem individuellen Schema. Je mehr Morde sie begehen, desto intensiver festigen sie den Ablauf ihrer Taten, von der Auswahl bzw. dem Ansprechen der Opfer bis hin zur Tötung. Der Fachbegriff hierfür lautet Modus operandi. Während dieser den Behörden häufig dabei hilft, ein Täterprofil zu erstellen, welches den Kreis der Verdächtigen teils immens einschränkt, so ist man häufig ratlos, wenn die Taten keinem bestimmten Muster folgen. Tatsächlich wurde die Jagd nach Richard Trenton Chase, einem der brutalsten Killer der USA, für die Behörden zu einem frustrierenden Wettlauf gegen die Zeit. Denn eins wusste man, von alleine würde der offenbar psychotische Unbekannte nicht mit dem Morden aufhören. Und damit herzlich willkommen zur 23. Folge Tod und Sünde, dem wohl brutalsten Fall bisher. Ich möchte euch hiermit noch einmal ausdrücklich warnen, die Taten von Richard, genannt Rick Chase, sind an Grausamkeit wohl nicht zu überbieten. Auch mich hat weder die Recherche noch das Schreiben dieses Skripts kalt gelassen, sodass ich mich für eine kleine Pause und somit Verzögerung des Uploads entschieden habe. Wahnvorstellungen, exzessiver Drogenkonsum und ein tief sitzender Zorn ließen den Vampir von Sacramento selbst vor Tieren und Kleinkindern keinen Halt machen. Nichts und niemand schien sicher. Doch bevor es losgeht, möchte ich wie gewohnt auf meinen Instagram-Account aufmerksam machen. Sollten dich Zusatzinfos wie Bilder zu den einzelnen Fällen interessieren, dann klick entweder auf den Link in den Shownotes oder such direkt in der App nach tus.podcast. Richard Trenton Chase wurde am 23. Mai 1950 in Kalifornien geboren. Sowohl er als auch seine 4 Jahre jüngere Schwester wuchsen in einem durchschnittlichen Umfeld auf. Zwar waren körperliche Züchtigungen eher die Regel als die Ausnahme, doch obwohl diese generell kritisch hinterfragt werden sollten, hielten sie sich jedoch im Fall Chase im Rahmen. Was die Kids hingegen deutlich mehr belastete, waren die ständigen Streitereien der Eltern. Trotz alledem galten sie nicht als Problemfamilie und Richard fiel auch in der Schule anfangs nicht unangenehm auf. Doch im Teenageralter begann er schließlich mit verschiedensten Drogen zu experimentieren. Zunächst entfloh der durchaus attraktive Rick den ständigen Streitereien seiner Eltern mit Hilfe von Alkohol und Cannabis oder er lenkte sich mit Dates ab. Doch es tat sich ein Problem auf. Offenbar war der Heranwachsende nicht in der Lage, eine Erektion zu bekommen, und dies nagte an seinem Selbstwertgefühl. Immer wenn er mit einem Mädchen intim werden wollte, stieg ihm letztendlich das Schamgefühl ins Gesicht. Während seine Freunde alle bereits ihr erstes Mal gehabt hatten, so sah er sich wieder und wieder mit dem eigenen körperlichen Versagen konfrontiert. Um zu klären, was mit ihm nicht stimmte, suchte Richard eines Tages einen Psychologen auf, welche eine unterdrückte, angestaute Wut als Auslöser für die Erektionsstörungen vermutete. Doch anstatt sich ein Ventil zu suchen, welches ihm bei der Bewältigung des Frusts helfen würde, dessen Ursache offensichtlich die Eheprobleme seiner Eltern waren, verlor sich der 18-Jährige weiter in Substanzen. Einen besonderen Stellenwert in Ricks Leben nahm nun LSD ein, ein halbsynthetisches Halluzinogen, dessen stark bewusstseinserweiternde Wirkung vor allem in der Hippie-Bewegung der 1960er Jahre Anklang finden würde. Auch wenn LSD nach heutigem Wissensstand ein recht geringes Gefahrenrisiko birgt, so kann der Konsum bei stets hoher Dosierung und gegebener Veranlagung zu teils gravierenden psychischen Störungen führen. Schließlich bezog Richard Chase ein Apartment in Sacramento, welches er sich über die nächsten Jahre mit verschiedenen Mitbewohnern teilte. Doch niemand hielt es lange mit dem sonderbaren Kerl aus. Da war zum einen der exzessive Substanzgebrauch, zum anderen legte Rick auch zunehmend äußerst merkwürdiges Verhalten an den Tag. Beispielsweise vernagelte er eines Abends die Tür seines Schlafzimmers von innen, aus Angst, man wolle ihm etwas Böses. Noch immer machte ihm seine Erektionsstörung zu schaffen. In einem Buch hatte Rick gelesen, dass das Blut des Mannes bei Erregung für den gewünschten Effekt in die Schwellkörper des Penis geleitet wird. Von da an war der frustrierte junge Mann der festen Überzeugung, dass hier die Wurzel allen Übels lag. Es musste sein Blut sein, welches ihn nicht mit einer Frau schlafen ließ. Irgendetwas stimmte mit seinem Blut nicht. Selbst die wenigen Freunde, die Richard hatte, nannten ihn merkwürdig. Dabei hatten selbst sie keine Ahnung, dass er eine bizarre Faszination für den roten Lebenssaft entwickelt hatte. In der Hoffnung, eine Art Bluttransfusion könne Heilung bringen und ihm seine Männlichkeit zurückgeben, begann Richard Chase damit, Kleintiere zu fangen und anschließend zu töten. Nachdem er ihnen den Bauch aufgeschlitzt, den Kopf abgetrennt und ihr Blut in kleinen Gefäßen gesammelt hatte, begann er schließlich damit, dieses zu trinken. Zudem wurde der inzwischen Mitte 20-jährige Hypochonder Stammgast in den örtlichen Notaufnahmen Sacramentos. Mal war er der festen Überzeugung, sein Herz habe aufgehört zu schlagen, ein anderes Mal stürmte er entrüstet in die Eingangshalle auf der Suche nach der Person, welche ihm seine Lungenarterie geklaut habe. Aufgrund seines Verhaltens entschied man, Rick Chase psychiatrisch begutachten zu lassen. Es wurde sowohl eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, als auch eine Psychose vermutet, womöglich durch die hohen Dosen und den Mischkonsum verschiedener Substanzen begünstigt. Da Selbstschädigung jedoch in der Regel nicht strafbar ist, blieb er auf freiem Fuß. Die streitsüchtigen Eltern des jungen Mannes hatten sich inzwischen scheiden lassen und so zog er zunächst wieder bei seiner Mutter ein. Doch auch hier nahmen die Probleme zu. Als Richard seine Mutter schließlich im Rausch beschuldigte, sein Essen vergiftet zu haben, war auch bei ihr die letzte Grenze überschritten. Zwar warf sie ihn raus, hatte aber dann doch genug Mitleid, um ihm zumindest eine neue Bleibe zu organisieren. In einem Apartment in der Ward Avenue hatte jedoch nun niemand mehr ein Auge auf das besorgniserregende Verhalten von Richard Chase. Mitte der 70er Jahre verbrachte er die Tage noch immer zwischen Rausch und Wahn, stets der festen Überzeugung, die Flüssigkeit in seinen Adern würde ihn bald dahinraffen, wenn er nichts dagegen unternähme. Inzwischen fing Rick sogar Kaninchen in der Nachbarschaft, massakrierte diese auf übelste Weise und begann schließlich damit, sich ihr Blut in die eigenen Venen zu injizieren. Selbstverständlich wurde er kurz darauf extrem krank und landete letztendlich mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Hier entschied man, Richard Chase aufgrund seines Verhaltens erneut psychiatrisch begutachten zu lassen. Nebst seinen bereits bekannten Diagnosen attestierte man Chase zudem eine Depression. Er bekam nun diverse Medikamente verschrieben und sollte die nächste Zeit zur Überwachung in der Einrichtung bleiben. Bereits am nächsten Tag entdeckte Klinikpersonal zwei Vögel, welche Chase offenbar in seinem Zimmer verstümmelt, ihr Blut getrunken und die Kadaver anschließend achtlos aus dem Fenster geworfen hatte. Entgegen dem Rat der Betreuer, welche ihn seit dem Vorfall nur noch Dracula nannten, war es Chase jedoch möglich, sich nach nur 3 Tagen selbst wieder zu entlassen, was er auch umgehend tat. Lediglich mit mahnenden Worten in den Ohren und einer Kiste Medikamente unter dem Arm kehrte Dracula in sein Apartment zurück. Seine Mutter und ihr neuer Lebensgefährte versuchten zunächst, ihm unter die Arme zu greifen, wo es nur ging. Sie übernahmen eine Vormundschaft, welche jährlich erneuert werden musste, kauften für Richard ein und zahlten seine Miete. Was sie nicht wussten oder wissen wollten, noch immer dürstete es ihn nach Blut. In Zeitungen suchte er nach Inseraten, in welchen die Bewohner Sacramentos ihre Hunde zum Kauf anboten. Zwar kam es manchen merkwürdig vor, dass dem Interessenten sowohl das Alter als auch das Geschlecht des Tieres egal war, die meisten waren jedoch einfach froh, es letztendlich erfolgreich vermittelt zu haben. Niemand fragte nach, was aus den Hunden geworden war, wie es ihnen bei ihrem neuen Herrchen erging, wie sie sich eingewöhnt hatten. Doch Richard Chase schrak auch nicht davor zurück, sich seine Beute in unmittelbarer Umgebung unter den Nagel zu reißen. Zahlreiche Haustiere verschwanden in den nächsten Wochen, Flugblätter an Hausecken und Laternen zeigten vermisste Hunde und Katzen. Eines Tages entschied der Vampir von Sacramento, eine der Nummern, welche auf einem der Flyer geschrieben war, anzurufen. Er berichtete den schockierten Besitzern, wie er ihren Hund getötet und ausgenommen habe. Die Innereien des Tieres habe er gemeinsam mit Cola in einen Mixer gegeben und anschließend getrunken. Richard Chase' Verhalten war schon längst mehr als nur besorgniserregend. Aus den Kleintieren, welche er zu quälen und töten begonnen hatte, waren inzwischen Hunde geworden. Zudem schien er das Leid, welches er verursacht hatte, auf perverse Art und Weise zu genießen, indem er die Besitzer verhöhnte, und schon bald war Chase nicht mehr nur eine Gefahr für sich selbst und Tiere. Zu sehr hatte er sich, unter ständigem Einfluss von Medikamenten und psychoaktiven Substanzen, in seinen Wahn hineingesteigert. Im Jahre 1977 wurde schließlich eine weitere Eskalationsstufe erreicht, denn Ricks Eltern entschieden sich dazu, ihre Vormundschaft nicht zu erneuern. Infolgedessen war Richard wieder vollkommen auf sich allein gestellt. Er zog erneut um, jedoch nur 3 Wohnungen weiter, ins Apartment Nummer 15. Nun, da seine Eltern weder seine Wäsche wuschen, noch für ihn einkauften, brach die Verwahrlosung über den psychotischen Mann herein. Der 27-Jährige begann zu müffeln, magerte auf lediglich 65 Kilo ab und eines Tages rasierte er sich den Kopf vollständig, in dem Glauben, seine Schädeldecke würde sich unkontrolliert bewegen. Es gelang Rick, sich sowohl ein Auto zuzulegen, als auch, ganz legal, eine Schusswaffe zu erwerben. Während heute selbst in den Vereinigten Staaten ein penibler Background-Check eines potenziellen Kunden erfolgt, so schien dies Ende der 70er Jahre noch nicht überall der Fall gewesen zu sein. Trotz seines geistigen Gesundheitszustandes mit all den Diagnosen war Chase nun im Besitz einer halbautomatischen Pistole. Zu allem Überfluss hatte Ricks Mutter ihm seine Medikamente entzogen, da sie der Auffassung war, ihrem Sohn ginge es gut, er brauche keine Tabletten. Selbst die Tatsache, dass Richard eines Tages einer lebenden Katze vor ihren Augen den Bauch aufschlitzte, vermochte ihre Meinung nicht zu ändern. Sie meldete den Vorfall noch nicht einmal und verschloss weiterhin die Augen vor dem, zu was sich ihr Sohn nach und nach entwickelte, einem impulsiven, wahnhaften Psychopathen. 3. August 1977. In Pyramid Lake, einem Indianerreservat im US-Bundesstaat Nevada, entdeckten 2 Polizeibeamte auf Streife einen blauen Ford Ranchero, welcher offenbar in dem wüstenartigen Gelände stecken geblieben war. Vorsichtig näherten sie sich dem Fahrzeug und riskierten schließlich einen Blick hinein. Der Innenraum glich einem Schlachtfeld, Blut hatte so ziemlich jeden Quadratzentimeter rotbraun eingefärbt und vor dem Beifahrersitz, auf welchem eine Schusswaffe und ein Haufen Kleidung lagen, erblickten die schockierten Beamten einen weißen Eimer. In diesem befand sich, neben weiterem Blut, ein glänzendes Organ, augenscheinlich eine Leber. Doch weit und breit keine Spur von den Insassen des Fahrzeugs. Nachdem sie den Bereich um den Ford Ranchero grob nach Anzeichen zum Verbleib abgesucht hatten, erspähte einer der beiden in der Ferne eine Gestalt. Sie schien auf einem Stein zu kauern und die beiden zu beobachten. Ein Fernglas offenbarte, dass die Person zum einen splitternackt, zum anderen von Kopf bis Fuß mit Blut beschmiert war. Als die Beamten sich der Person näherten, ergriff diese die Flucht, konnte jedoch schon bald festgenommen und zum Verhör auf die örtliche Polizeiwache gebracht werden. Es handelte sich um einen offenbar verwirrten, ungepflegten Mann namens Richard Trenton Chase, welcher rund 150 Kilometer entfernt in Sacramento, Kalifornien wohnhaft war. Die Leber in seinem Wagen sei jedoch tierischen Ursprungs, was sich tatsächlich bestätigen ließ, sie stammte von einem Rind. Das Blut in seinem Wagen sei jedoch sein eigenes, es würde unaufhörlich auf verschiedensten Wegen aus seinem Körper strömen. Man konnte Rick jedoch kein Verbrechen nachweisen und so blieb er auch diesmal, trotz seines mehr als besorgniserregenden Verhaltens, auf freiem Fuß. Zu diesem Zeitpunkt, im letzten Quartal 1977, erlangten die Morde der sogenannten Hillside Strangler mediale Aufmerksamkeit. Man ging anfangs von nur einem Täter aus, welcher über Wochen mehrere Frauen in Los Angeles ermordet und ihre Leichen in den ländlichen Bereichen Kaliforniens abgelegt hatte. Richard Chase verschlang jeden Zeitungsartikel, welchen er über die grausamen Verbrechen finden konnte, und während die Bevölkerung in und um Los Angeles in Angst lebte, wurde Rick innerhalb kürzester Zeit zu einem wahren Bewunderer des noch immer unbekannten Serienmörders. Am Morgen des 29. Dezember 1977 hatten der 51-jährige Ingenieur Ambrose Griffin und seine Frau gerade die Einkäufe für den Jahreswechsel erledigt. Sie parkten den Wagen in der Einfahrt ihres Hauses in der Robertson Avenue und begannen umgehend mit dem Entladen des Kofferraums. Mrs. Griffin trat gerade wieder vor das Haus, als ihr Mann, welcher ihr mit einem Sack Kartoffeln entgegenkam, aus heiterem Himmel in sich zusammensank. Die erschrockene Frau vermutete zunächst einen Herzinfarkt, doch schon bald wurde ihr bewusst, was tatsächlich geschehen war. Jemand hatte aus einem fahrenden Auto heraus zwei Schüsse abgegeben, welche in Ambrose Rücken eingedrungen waren und ihn auf der Stelle getötet hatten. Die Polizei vermutete einen Zufallsmord, denn der Vater von zwei Söhnen hatte keinerlei Feinde. Ein verängstigter Junge wurde unweit des Tatortes aufgegriffen. Auch er sei aus einem Auto heraus von einem Fremden beschossen worden und beschrieb den jungen Mann als vielleicht Mitte 20 mit schulterlangen dunklen Haaren. Am nächsten Tag konnten zwei Patronenhülsen in der Robertson Avenue gesichert werden. Sie gehörten zu einer halbautomatischen Pistole, Kaliber 22. Da es ansonsten keinerlei Anhaltspunkte gab, befragte man nun die Anwohner und tatsächlich berichtete eine Dame, dass ein Verrückter nur zwei Tage zuvor durch die Siedlung gefahren und scheinbar wahllos auf Häuser gefeuert habe. Ein Schuss habe sogar ihr Küchenfenster durchschlagen. Tatsächlich konnte die Patrone in der Wohnung sichergestellt werden. Sie stammte aus derselben Waffe, mit welcher Ambrose Griffin in seiner eigenen Einfahrt getötet worden war. In den nächsten Tagen verließ Richard Chase seine Wohnung in der Ward Avenue nur selten. Obwohl im gesamten Komplex striktes Haustierverbot herrschte, konnten Nachbarn häufiger beobachten, wie der sonderbare Rick vereinzelt Hunde in seine Wohnung trug. Aber ansprechen wollte ihn auch niemand. Schließlich hatte er einst eine der Einwohnerinnen bedrängt und sie erst gehen lassen, als sie ihm ihre Zigaretten überließ. Doch während man Richard tagsüber nur selten zu Gesicht bekam, wurde er des Nachts umso aktiver. Man munkelte, dass er sogar einst die Garage der Nachbarn angezündet habe, weil diese doch immer so laut Musik hörten. In den ersten Januarwochen 1978 brach er in zahlreiche Häuser im Osten Sacramentos ein, stahl Wertgegenstände und verwüstete die Einrichtung. In einem Fall hatte er sogar in eine Schublade uriniert und seinen Darm in einem Kinderbett entleert. Eine sichtlich primitive Art, Dominanz gegenüber anderen an den Tag zu legen. Obwohl Richard sogar mehrfach bei seinen Aktivitäten erwischt und verjagt werden konnte, gelang ihm jedes Mal unerkannt die Flucht. Lediglich die Beschreibungen des Mannes, welcher die Siedlung immer wieder heimsuchte, deckten sich. Am 23. Januar 1978 drang Richard Chase ins Haus der 22-jährigen Theresa Wallen im Tioga Way ein. Die junge Frau wollte gerade den Müll vor die Tür bringen, als ihr im Flur plötzlich ein fremder Mann mit strähnigen Haaren gegenüberstand. Ohne zu zögern richtete er eine Schusswaffe auf Theresa, welche gerade noch ihre Hand zum Schutz heben konnte. Der erste Schuss schlug in ihre Handfläche ein, drang durch ihren Unterarm und trat am Ellenbogen wieder aus. Der zweite Schuss traf Theresa direkt in die Stirn und ließ die Frau zu Boden gehen. Richard Chase stellte sich über sein Opfer und feuerte ihr ein weiteres Mal in den Schädel. Theresa Wallen war im dritten Monat schwanger. Durch den Sturz war der Müllbeutel aufgerissen und sein Inhalt hatte sich über den gesamten Boden verteilt. Richard Chase griff sich einen Joghurtbecher und schleifte den Leichnam ins Schlafzimmer, wo er ihn verstümmelte. Nicht nur trennte er Theresas Brustwarze ab, er schlitzte ihren gesamten Bauch auf und wühlte in den Innereien. Schließlich zog er sich aus, rieb sich das Blut seines Opfers über den gesamten Körper und trank es aus jenem Joghurtbecher. In diesem Moment geschah etwas für Chase Wundervolles. Er bekam eine Erektion. Die Brutalität seiner Tat, der Konsum des Blutes und die Wehrlosigkeit des toten Körpers erregten ihn, wie noch nichts in seinem Leben zuvor. Die nekrophilen Handlungen, welche er nun vollzog, ließen Richard zu einem finsteren Schluss kommen. Offenbar hatte er tatsächlich einen Weg der Heilung gefunden. Einen Weg, sein Leiden zu beenden. Bevor er letztendlich die Flucht antrat, massakrierte er noch einen Nachbarswelpen, stopfte dessen Kot in Theresas Mund und warf den Kadaver schlussendlich über einen Zaun. Mit teils blutverschmierter Kleidung irrte Chase die nächsten Stunden durch Sacramento und in einem Einkaufszentrum erblickte er schließlich eine ehemalige Mitschülerin. Nancy Holden hatte gemeinsam mit ihm die Highschool besucht, schien den verdreckten, ungepflegt wirkenden Mann aber zunächst nicht zu erkennen, als dieser sie ansprach. Erst als er sich als Rick Chase vorstellte, dämmerte es Nancy. Dieser abgemagerte Kerl mit wirrem Haar und leerem Blick hatte rein gar nichts mehr mit dem einst attraktiven, sportlichen Rick Chase zu tun, den sie in Erinnerung hatte. Ihr war zu Ohren gekommen, dass er angefangen hatte, mit Drogen zu experimentieren, doch nun schien er nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Die Begegnung war Nancy mehr als unangenehm, und obwohl es ihr äußerst unhöflich vorkam, ergriff sie die Flucht, während Richard noch an der Kasse sein Kleingeld zählte. Als sie beim Verlassen des Parkplatzes noch einmal in den Rückspiegel schaute, sah sie, wie der immer kleiner werdende Mann im orangefarbenen Parker ihr hinterher starrte. Es war Mr. Wallen selbst, der am Abend heimkehrte und seine geschändete, schwangere Frau Theresa inmitten eines Blutbads auffand. Wer war zu solch einer grausamen Tat fähig? Was war sein Motiv? Doch bevor die Ermittlungen überhaupt richtig anlaufen konnten, geschah bereits nur 4 Tage später und eine Meile entfernt das nächste Massaker. Der Morgen des 27. Januar hatte für die 28-jährige Evelyn Meerhoff wie ein ganz normaler Tag begonnen. Zunächst hatte sie den Rasen im Vorgarten gemäht und passte nun gemeinsam mit einem Freund auf ihren Neffen auf. Der Knirps war erst 22 Monate alt und gerade auf ihrem Arm eingeschlafen, als Evelyns Sohn plötzlich ins Zimmer getrampelt kam. Er war mit Freunden zum Wandern verabredet, aber offenbar fiel ihm jetzt erst ein, dass er gar keine geeigneten Schuhe besaß. Also bat Evelyn ihren Freund Daniel, gemeinsam mit ihrem Sohn in die Stadt zu fahren und schnell ein paar zu besorgen, damit der Ausflug des 6-Jährigen nicht ausfallen musste. Kaum waren die beiden vom Hof gefahren, schlich sich eine verstohlene Gestalt vorbei an dem Rasenmäher, der noch immer auf dem Rasen stand, hinein in die offene Garage des Hauses im Marywood Drive. Durch eine Zwischentür verschaffte er sich letztendlich Zutritt und stand schon bald vor der sichtlich erschrockenen Evelyn, welche er ohne mit der Wimpern zu zucken erschoss. Der Lärm hatte den kleinen David aufgeweckt, welcher nun lauthals schrie, so dass Richard auch dem Säugling, in seiner Krippe liegend, in den Kopf schoss. Mit 2 Teppichmessern bewaffnet begann er unverzüglich mit der Verstümmelung von Evelyns Körper, doch schon bald waren Motorengeräusche zu hören und schließlich hielt ein roter Wagen vor dem Haus. Freund Daniel und der 6-jährige Jason waren, mit brandneuen Wanderschuhen im Gepäck, zurückgekehrt und wurden beide noch im Eingangsbereich von Chase überrascht und hingerichtet. Dieser stillte nun sofort sein Verlangen, indem er sich erneut Evelyn zuwandte. Es ging ihm nicht mehr nur ausschließlich um das Blut, welches er doch trinken musste, um selbst zu überleben. Nein, der Mord an Theresa Wallen 4 Tage zuvor hatte die Lust in ihm geweckt. Auch heute würde er sein Opfer nach dem Tod vergewaltigen, während er seine Messer in sämtliche Körperöffnungen der toten Frau rammte und sogar versuchte, ihr einen Augapfel zu entfernen. Richard Trenton Chase hatte noch lange nicht genug, als es plötzlich gegen 11 Uhr an die Haustür klopfte. Ein Nachbarsmädchen wollte nachsehen, wo Jason denn bliebe, schließlich hatten sie sich doch zum Wandern verabredet. Glücklicherweise entschied sich Richard nicht dazu, die Tür zu öffnen. Stattdessen schnappte er sich einen McDonald's-Karton aus dem Mülleimer, stopfte die sterblichen Überreste des nicht einmal 2 Jahre alten Säuglings David hinein und floh schließlich mit Daniels rotem Wagen. Den Rest des Tages verbrachte er mit dem Körper des Säuglings, welchen er bereits vor Ort in der Badewanne enthauptet hatte. Fein säuberlich versuchte Richard auch den letzten Tropfen Blut herauszubekommen, bevor er ihn letztendlich in eben jenem Pommeskarton über den Zaun einer örtlichen Kirche warf. Nachdem Nachbarn die Familie auch telefonisch nicht hatten erreichen können, betraten sie das Haus schließlich durch die Garage. Den Anblick werden sie wohl nie wieder vergessen. Was die Polizei jedoch fast noch mehr beunruhigte als der Tatort und die Verbrechen an sich, war die Tatsache, dass der 22 Monate alte David verschwunden war. Zwar war seine Krippe, wie so ziemlich alles andere im Haus, blutgetränkt, von dem Kleinkind fehlte jedoch jede Spur. Sowohl die Brutalität der Taten als auch die gleichen Fußabdrücke im Umfeld ließen keinen Zweifel zu, es musste sich um denselben Täter handeln wie auch im Fall von Theresa Wallen. Die Lage war dermaßen angespannt und ernst, dass umgehend die Sicherheitsbehörde FBI hinzugezogen wurde. Allerdings stellte es sich, wie im Intro beschrieben, als äußerst schwierig heraus, ein Profil des vermeintlichen Täters zu erstellen. Zu ungeplant schienen die Verbrechen, zu individuell die Art der Opfer. Man vermutete, dass die gesuchte Person bereits vorbestraft und womöglich aufgrund psychischer Erkrankungen in Behandlung sein könnte. Er sei Mitte bis Ende 20, vermutlich arbeitslos oder habe nur kleine Jobs und besäße kein Auto. Immerhin war er offenbar zu Fuß oder mit dem Bus zum letzten Tatort gekommen und anschließend mit dem Wagen eines der Opfer geflohen. Womöglich wohnte er sogar ganz in der Nähe und, was Unbehagen bei allen Beteiligten auslöste, er würde von alleine nicht mit dem Töten aufhören. Mit Hilfe von Beschreibungen einer verdächtigen Person in einem orangefarbenen Parker, welche in der Nähe der Tatorte dabei beobachtet worden war, wie sie in Häuserfenster spähte, wurde schließlich ein grobes Phantombild angefertigt, welches sich in Windeseile in ganz Sacramento verteilte. Auch Nancy Holden blickte schon bald in jenes gezeichnete Gesicht, welches ihr von einem Laternenpfahl aus entgegenstarrte. Diese Augen hatte sie doch neulich erst gesehen. Das auf dem Plakat war doch der gruselige Kerl aus dem Town & Country Einkaufszentrum neulich, Rick Chase. Umgehend informierte Nancy die Polizei und ein Background-Check erhärtete den Verdacht. Zum einen stieß man auf den Vorfall im Indianerreservat Pyramid Lake, als ihn die Kollegen in Nevada nackt und mit Blut beschmiert in der Wüste aufgegriffen hatten. Zum anderen erfuhren die Ermittler von Ricks langjährigen psychischen Problemen und der Behandlung, welche er einst eigenständig abgebrochen hatte. Erst letzten Monat hatte er eine halbautomatische Pistole Kaliber 22 inklusive Munition erworben und dabei seine derzeitige Anschrift angegeben. 2928 Watt Avenue, nur wenige Blocks von den Tatorten entfernt. Zwar hatte kaum noch jemand Hoffnung, den kleinen David lebend wiederzufinden, dennoch musste man sich beeilen. Ohne Haftbefehl oder Durchsuchungsbeschluss eilten Einsatzkräfte am Nachmittag des 28. Januar 1978 zu jenem Ort, an welchem sie den Killer vermuteten, doch auch nach wiederholtem Klopfen öffnete niemand. Die Beamten wussten jedoch, dass Chase zu Hause war, man konnte ihn durch die dünnen Wände des Apartments hindurch hören. Also täuschten sie vor, wieder abzurücken, und tatsächlich trat Richard Chase nach wenigen Minuten vor die Tür seiner Wohnung. Er trug den beschriebenen orangefarbenen Parker mit den dunklen Flecken darauf, hatte einen Karton unter dem Arm geklemmt und begann unverzüglich zu fliehen, als er die Beamten auf sich zukommen sah. Ein Faustschlag streckte ihn jedoch nieder und trotz heftiger Gegenwehr konnte der mutmaßliche Mörder schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Der Karton, den Richard gerade hatte entsorgen wollen, enthielt zahlreiche blutgetränkte Lappen und Zeitungen. In seiner Hosentasche stellte man Daniels gestohlenes Portemonnaie sicher. Die Wohnung des 27-Jährigen schien einem Horrorfilm entsprungen zu sein. Überall war Blut. An den Wänden, dem Geschirr, den Möbeln, im Bad sowieso. Doch am schockierendsten war wohl der blutverschmierte Mixer, welcher in der Küche stand. Hierin hatte Chase Organe und Blut mit Cola gemischt und diese anschließend in diverse Behälter abgefüllt. An einer Wand hing eine große Stadtkarte von Sacramento, unter anderem die letzten Tatorte waren mit einem schwarzen Stift markiert worden, Knochen und Hundehalsbänder lagen herum, es roch nach Tod. Die Beamten gingen auf der Wache hart mit Richard ins Gericht. Sie waren frustriert und verzweifelt, da sie das Kleinkind auch in seiner Wohnung nicht hatten finden können. Doch Chase gestand lediglich, mehrere Tiere getötet und zerteilt zu haben. Stattdessen brabbelte er unaufhörlich wirres Zeug über Nazis und UFOs, er leide unter einer tödlichen Krankheit und als man schließlich eine Blutprobe von ihm verlangte, um sie mit dem gefundenen Spuren vergleichen zu können, wurde er nahezu panisch. Er könne unmöglich etwas von seinem Blut entbehren, schließlich sei das meiste ohnehin bereits zu Pulver zerfallen. Während die Anklage gegen Richard Trenton Chase vorbereitet wurde, machte der Hausmeister einer Kirche am 24. März 1978 eine grausige Entdeckung. Zwischen zwei Gebäuden, von einem hohen Zaun abgegrenzt, fand dieser an jedem Tag einen Pommeskarton. In ihm befanden sich sowohl die verstümmelten, stark verwesten Überreste des 22 Monate alten Davids, als auch der Schlüssel zu Daniels rotem Wagen, mit welchem Richard geflohen war. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall klar, sie forderte kompromisslos die Todesstrafe für Richard Trenton Chase. Wenn jemals ein Mensch den Tod verdient habe, dann dieser, so ließ man verlauten. Seine Verteidigung plädierte hingegen auf Schuldunfähigkeit, Ricks Taten seien offensichtlich die eines kranken Geistes. Tatsächlich haben gut ein Dutzend Expertinnen und Experten den inzwischen 28-Jährigen untersucht. Er litt zweifellos unter einer massiven paranoiden Schizophrenie, welche durch seinen exzessiven Drogenkonsum zwar nicht ausgelöst, jedoch zusätzlich befeuert worden war. Auf der einen Seite trug Richard bei seinen Taten stets Handschuhe und gab sich alle Mühe, nicht erwischt zu werden. Auf der anderen Seite machte es ihm rein gar nichts aus, am helllichten Tag verdreckt und in blutiger Kleidung durch die Straßen Sacramentos zu laufen. Am Ende kam man zu dem Schluss, dass Richard zwar psychisch krank, aber durchaus in der Lage gewesen sei, richtig von falsch zu unterscheiden, und genau darauf kommt es in der Rechtsprechung Kaliforniens an. Er war somit legally sane und wurde am 8. Mai 1979 des sechsfachen Mordes ersten Grades schuldig und zum Tod in der Gaskammer verurteilt. Er wurde dem San Quentin State Gefängnis überstellt, wo bereits 20 Jahre zuvor Harvey Murray Gladman ins Gas gegangen war. Doch so weit sollte es nicht kommen. Mit einer Überdosis Antidepressiva, welche er unbemerkt in seiner Zelle gehortet hatte, nahm sich der auf nicht einmal 50 Kilo runtergehungerte Vampir von Sacramento am 26. Dezember 1980 selbst das Leben. Das war die 23. Folge Tod und Sünde. Dieser Fall ist so unfassbar grausam und hat mich auch außerhalb dieses Podcasts noch sehr beschäftigt. Wie so häufig kann man sich fragen, was alles falsch gelaufen ist und ob die Morde hätten verhindert werden können. Im Nachhinein ist es immer leicht, Fehler aufzudecken und über falsches Handeln von involvierten Personen den Kopf zu schütteln. Die alleinige Schuld liegt jedoch nur selten bei einer einzelnen Person. Man kann dem Klinikpersonal Vorwürfe machen, sie hätten sich mehr dafür einsetzen müssen, dass Dracula, wie sie ihn nannten, eine anständige Therapie erhält. Man kann den Drogen die Schuld geben oder auch seiner Mutter, welche ihm bis zum Schluss auf eigene Faust die Medikamente verwehrte und ihn verteidigte. Selbst nach Ricks Verhaftung nahm sie ihn noch in Schutz, er sei nicht krank, man solle ihn in Ruhe lassen. Am Ende bleibt einem jedoch nichts anderes übrig, als aus dem Geschehenen zu lernen. Denn je genauer man hinsieht, desto eindeutiger lässt sich der Abwärtstrend in Richards Leben verfolgen. Menschen wachen nicht eines Tages auf und beginnen zu töten. Hierbei handelt es sich um einen Prozess. Und nur, wenn wir aufeinander achten, füreinander da sind, hinschauen und uns gegenseitig unterstützen, nur dann kommen auch wir alle gut durchs Leben. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, sollten euch Zusatzinfos und Bilder zum Fall interessieren. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Bis zum nächsten Mal bei Tod und Sünde. Macht's gut.